Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Ja, was für ein Text. Ich habe mich gefreut, als wir vor einigen Wochen festgelegt haben, dass wir an Ostern über diesen Text sprechen, weil es vielleicht einer der besten ist, der erklärt, was Ostern, was Auferstehung bedeutet. Und als ich dann die ersten paar Male gelesen habe, dachte ich mir so, eigentlich sollte ich gar keine Predigt halten. Ich sollte einfach den Text noch 5-mal lesen, weil alles, was ich da dazu sage und erkläre, das macht es potenziell nur kaputt. Also wie so ein schönes Gedicht, das man versucht zu erklären, warum es einen berührt hat, oder ein Witz, der die Tränen in die Augen getrieben hat, dann zu sagen, das ist lustig, weil man macht alles kaputt. Und dann habe ich darüber weiter nachgedacht und gemerkt, Moment mal, der Text geht ja in eine Richtung an meine Gedanken, meine Emotionen mit dem Text, die gehen im Alltag manchmal in ganz andere Richtungen und vielleicht sind doch ein paar Kommentare und Bemerkungen und ein paar Highlights hilfreich. Ich versuche also irgendwie ein Mittelding zu gehen, es nicht kaputt zu reden, aber gleichzeitig auch uns diesen Fokus des Textes staunend und tief in unsere Herzen zu bringen. Das ist mein Wunsch und da hätte ich mich darauf gefreut und dann haben wir uns versucht vorzubereiten und dann am Dienstag ist meine Frau krank geworden und lag den ganzen Tag flach bis ungefähr Freitag. Wir haben eine kleine Tochter, bisschen mehr als ein Jahr. Das heißt, den ganzen restlichen Tag bin ich dafür verantwortlich, dass sie weder unserer Wohnung noch sich selbst nachhaltig Schaden zufügt. Was natürlich die Woche ein bisschen verändert hat. Und irgendwann am Freitag war ich dann auch ein bisschen schlapper. Heute geht es mir gut genug und wir lagen im Bett, meine Frau und ich. Wir konnten dann so ein bisschen sagen, zum Glück ist Jesus auferstanden. Deswegen können wir herumliegen und es ist trotzdem Ostern. Und das, glaube ich, trifft das Gefühl von Ostern relativ gut, so albern die Situation war. Denn es geht darum, dass Jesus auferstanden ist und nicht, was wir mitbringen, was wir vielleicht fühlen, welche Osterstimmung, welche Gedanken und Situationen. Jesus ist auferstanden und deswegen ist der Text so besonders, deswegen gilt das alles und deswegen hat Ostern die Bedeutung, die es hat. Aber was Auferstehung bedeuten kann, das wollen wir mit diesem Text vielleicht nochmal versuchen zu entdecken und zu highlighten. Und er beginnt mit diesem kurzen Satz, der wie so eine Überschrift, ein Schlagsatz über allem steht. Gott ist für uns. Wenn wir uns das alles vor Augen halten, was Paulus so davor aufgeführt hat. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Wer sollte gegen uns sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, ist es dann überhaupt wichtig, wer auf der anderen Seite steht? Müssen wir überhaupt darüber nachdenken? Gott ist für uns. Gott hat sich entschieden, dass er nicht mehr verurteilt und verdammt, sondern hat seinen Geist gegeben und ist mit seinem Geist in uns, in unseren Herzen, in unserem Leben präsent. Gott ist so sehr für uns, dass er zu uns gekommen ist und uns auf seine Seite geholt hat. Das heißt natürlich nicht, dass Gott immer alles schönredet, wenn er für uns ist. So, ja, hey, super, mach genauso weiter. Oder dass Gott immer meiner Meinung ist und immer alles gut findet, was ich mache. Aber es bedeutet, dass Gott nie wieder die Seiten wechselt. Gott ist nicht neutral, mal ja, mal nein, mal ein bisschen vorsichtiger, verhaltener, mal ein bisschen auf Abstand, so, da bist du alleine mit, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, Gott ist für uns. Gott ist für uns und nichts kann das ändern. Er ist für uns, auch dann, wenn es schwer ist. Gott wird mit uns, durch unsere Gebete, auch mitten im Leid, die Welt erneuern. Dass es da dieses hoffnungsvolle Ende gibt, diese Auferstehungsperspektive, das kann nichts mehr zurückdrehen, das kann nichts mehr ändern. Und so wie Jesus auferstanden ist, werden wir auferstehen, wird die Welt auferstehen, wird alles neu werden. Gott ist für uns. Wer sollte gegen uns sein? Und egal, was in unserem Leben passiert, egal, was wir erleben müssen, ob es Dinge sind, die wir nicht kontrollieren können, gut oder schlecht, oder ob es Dinge sind, die offensichtlich Folgen unserer guten oder schlechten Entscheidungen sind. Gott ist für uns. Das ändert sich nicht mehr. Und wenn Gott für uns ist, ist es dann wirklich so entscheidend, wer auf der anderen Seite steht, wer sich versucht, da dagegen zu stemmen? Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Gott hat seinen Sohn gegeben. Er hat uns schon lange das Wertvollste gegeben, was er hat. Ja, und wieso sollte dann nicht auch alles andere gegeben werden? wieso stellen wir uns Gott als den vor, der seinen Sohn zwar gibt, aber dann irgendwie so ein Spielverderber ist, der uns die Freude nicht gönnt, knauserig ist, geizig ist, vorsichtig mit guten Dingen, nicht so wirklich viel uns vielleicht gönnen mag, der prüfend und kritisch aus der Ferne beobachtet. Nein, Gott hat schon lange das Wertvollste gegeben. Warum sollte er dann auf einmal jetzt anfangen, Gutes vorzuenthalten? Uns nicht alles andere mit Jesus und in Jesus zu schenken. Was sollte Gott uns vorenthalten? Gott ist doch für uns. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Gott hat ultimativ Ja zu uns gesagt. Ja, ich will dich dabei haben. Ja, ich bin für dich. Ja, du gehörst zu mir. Er hat freigesprochen, was immer man da anklagen könnte. Gott hat freigesprochen. Gott hat es in Jesus erledigt. Und er will uns dabei haben bei dem, was er tut. Gott hat ultimativ Ja zu uns gesagt. Und es gibt keine Anklageschrift, kein Prozess, nichts, was so gut vorbereitet sein könnte, dass Gott nochmal sein Ja überdenkt. Dass Gott sagt, ach, wenn das so ist, dann muss ich nochmal eine Runde drehen. Nein, Gott hat ultimativ zu uns Ja gesagt und nichts kann dieses Ja Gottes zu uns jemals wieder verändern oder zurückdrehen. Wer oder was sollte ihn denn umstimmen? Gott ist und bleibt für uns. Wenn Gott sich das vorgenommen hat, wer sollte seine Meinung ändern? Und ist da noch jemand, der verurteilen könnte? Jesus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer soll verurteilen? Welches Urteil, welche Strafe, welche Konsequenz sollte noch offen sein? Was muss noch getragen werden? Was hat Jesus getan und was müsste ich noch dazufügen, damit es wirklich vollständig ist und die Konsequenzen komplett getragen sind und die Rechnung beglichen ist? Jesus hat den ultimativen Preis bezahlt. Welche Forderung soll dann noch offen sein? Welches Opfer könnte ich noch bringen? Was habe ich noch beizutragen zu dem, was Jesus getan hat? Er ist doch gestorben, ja, und mehr noch. Er ist auferweckt worden. Er ist auferstanden und jetzt ist er in den Himmel gefahren. Er sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Jesus, der im Himmel ist, ist nicht der, der sich gesagt hat, so, jetzt seid ihr dran, ich ziehe mich zurück, sondern der beginnt, die Welt zu regieren, der an Gottes rechter Seite sitzt und die Gott die ganze Zeit zusagt, hey, du bist für ihn, du bist für sie, du bist für diese Leute. Erinnere dich dran, mach das, helf ihnen, zeig dich ihnen, sei ihnen gnädig, zeig ihnen dein Erbarmen. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er regiert die Welt und er ist unser Fürsprecher. Wer sollte dann verurteilen? Wer sollte uns verurteilen? Wer könnte das? Gott ist für uns. Gott ist für uns. Und wenn man diese Verse liest und wenn ich sie das erste Mal auf mich wirken lasse, dann staune ich. Und wenn ich länger nachdenke und mein Alltag nicht so läuft, wie ich möchte, dann sind es keine rhetorischen Fragen mehr, die ich beantworte mit niemand, sondern wofür könnte man mich anklagen? Wollen wir doch mal sehen. Vielleicht finde ich ja ein paar Dinge, für die ich mich selbst anklagen kann. Wenn Gott mir nichts vorenthält, ja, wollen wir doch mal sehen, ob ich alles habe und warum ich es nicht habe. Und vielleicht muss ich noch mehr tun, damit ich das auch bekommen kann, was ich möchte. Dann beginne ich mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich um mich selbst zu drehen und die Schlagkraft des Ganzen rauszunehmen. Mir fallen Gründe ein, warum ich mich anklagen könnte. Mir fallen auch Gründe ein, warum man mir Konsequenzen und Urteile aufbrummen könnte. Mir fallen Gründe ein, warum Gott mir manche Dinge vorenthält und gerade noch nicht gibt. Oder vielleicht nie gibt. Da könnte ich Dinge für nennen. Aber das ist nicht der Punkt der Fragen. Und ich habe gemerkt, dass meine Gedanken so oft da in mein Leben reingehen, ins Leben von anderen Leuten reingehen und weg von Gott gehen. Aber der Text ist eine einzige Einladung, den Blick auf Gott zu richten. Was sollte Gott uns vorenthalten? Gott hat doch seinen Sohn gegeben. Wer sollte uns anklagen? Gott hat uns für gerecht erklärt. Wer kann uns verurteilen? Jesus ist gestorben und auferstanden und tritt jetzt für uns ein. Gott ist für uns, weil er es sein will. Und ich habe dazu nichts beigetragen. Wir haben dazu nichts beigetragen. Wir haben das nicht am einen Tag verdient und am nächsten Tag wieder nicht verdient. Es ist nicht mal verdient und mal unverdient. Es ist immer ein Geschenk. Wir haben dazu nichts beizutragen. Und diese Verse, glaube ich, sind eine Einladung an uns, ein bisschen emotionale Flucht nach vorne zu betreiben. Wir sind so oft dabei, uns selbst zu analysieren. Okay, ich bin so oft dabei, vielleicht bin ich der Einzige. Was ich falsch mache, was ich anders gemacht hätte, wenn ich doch das mehr wäre und wenn ich das weniger tun würde, wenn das anders gelaufen wäre, hätte ich in der Situation daran gedacht und hätte ich hier das gesagt oder nicht gesagt. Natürlich habe ich jetzt die Konsequenz zu tragen, was auch immer. Ich kann diese Gedanken spinnen und dann ist es total nett, wenn ich manchmal Leute habe, die versuchen, aber guck mal, du kannst es auch so sehen und so ganz viel Verständnis. Und ich glaube, unser Move ist oft, Verständnis zu haben. Aber die Texte sagen, wen interessiert's? Wen interessiert's, was du falsch gemacht hast? Wen interessiert's, wofür man dich anklagen könnte? Warum ist das wichtig? Gott ist für dich. Flucht nach vorne. Du musst dich nicht damit beschäftigen und darum drehen. Lass dich beschenken. Geh diese emotionale Flucht nach vorne, raus aus den Spiralen. Und diese Fragen, diese Texte, die können uns da so bei helfen. Wer kann anklagen? Niemand. Weiter geht's. Wer kann verurteilen? Niemand. Weiter geht's. Gott ist für uns. Und das ist keine billige Phrase, kein schöner Gedanke, sondern eine unfassbar tiefe Realität. Gott selbst will für uns sein und deswegen ist er für uns und hat alles dafür getan. Und er ist es und er bleibt es. Gott ist für uns. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Das ist die letzte Frage, die Paulus beantworten möchte. Gibt es irgendwas, was uns, was dich von Gottes Liebe trennen, fernhalten, abschneiden, isolieren könnte? Und dann macht er Kategorien auf mögliche Gefahren und Bedrohungen. Das waren wahrscheinlich die Hauptgefahren und Hauptbedrohungen der Leute damals. Und vielleicht sind es auch für uns die Erfahrungen. Wir würden nicht die Kategorien haben, aber schwere Zeiten, Leiterfahrungen, Schicksalsschläge, Krankheiten, Verlust des Arbeitsplatzes, Beziehungen, die überraschend in die Brüche gehen, Schaden, den man von anderen Menschen zugefügt bekommt. Ist dann Gottes Liebe noch präsent oder trennt mich das von Liebe Gottes, von der Liebe Gottes? Und ich glaube, es ist total gut, dass wir in unserer Zeit Liebe so betonen und Liebe so wichtig ist. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass Liebe mit Gefühlen verbunden wird und dass man darüber nachdenkt, wie man das wahrnimmt und wie man das selbst erlebt. Aber unser Bild von Liebe ist zu klein und zu subjektiv. Es hat zu viel damit zu tun mit mir und mit meinen Gefühlen. Liebe kann durch Leid kaputt gemacht werden. Denn wenn Leid da ist, wenn sich etwas schlecht anfühlt, wenn Gefühle verletzt werden, dann kann da keine Liebe präsent sein. Dann hat das mit allem zu tun, aber nicht mit Liebe. Dann ist da Liebe außen vor. Das ist eine kategorische Veränderung, die passiert. Wir werden sauer auf uns, weil wir tief in uns denken, dass wir die Ablehnung oder den Schmerz oder was auch immer passiert ist, irgendwie verdient hätten oder hätten verhindern können. Oder wir sind sauer auf die anderen oder auf das Schicksal oder auf Gott. Weil wenn er, sie, das, was auch immer uns wirklich lieben würde, dann wäre das nicht passiert. Aber die Einladung in diesem Text ist, dass unsere Liebe größer und unsere Idee von Liebe größer und objektiver werden muss. Denn sie hat mit Gott zu tun und nicht nur mit mir. Und sie hat mit Gottes Gefühlen und Gottes Ideen zu tun und nicht nur mit meinen Gefühlen und meiner Wahrnehmung. Sie muss größer, sie muss objektiver werden. Ja, es passieren schlimme Dinge, die fühlen sich weiterhin schlimm an. Leid ist da. Und auch wenn Auferstehung am Ende des Tunnels ist, ist der Weg dahin doch manchmal eher vom Kreuz und von Schmerz geprägt als von Kraft und Leben der Auferstehung. Aber was Paulus jetzt gleich versucht zu argumentieren, ist zu sagen, es passieren schlimme Dinge, aber es ist weder Strafe noch Laune Gottes. Wir wissen nicht, warum die Dinge passieren. Aber er möchte eine Sache ausschließen, dass es mit mangelnder, fehlender oder abwesender Liebe Gottes in irgendwas zu tun hätte. Und dafür nimmt er einen Vers, der vielleicht unerwartet ist. Mit all dem müssen wir rechnen, denn das heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Das erste Wort ist ganz entscheidend. Deinetwegen. Das ist ein Klagepsalm, Psalm 44. Und die Stimmung des Psalms ist so, hey Gott, deine Versprechen sind großartig und wir würden gerne sehen, dass die wahr werden. Wir tun unseren Teil dazu, aber es passiert nicht. Was soll das? Was ist los, Gott? Warum machst du nichts? Wir tun unseren Teil, wir haben uns nichts vorzunerven, aber es funktioniert nicht. Was ist los? Warum tust du nichts? Und Psalm 44, den er hier zitiert, zitiert er, weil er ihn vorher schon mal angespielt hat. In Römer 8, 27 schreibt er über Gott, der die Herzen kennt. Das ist genau der Vers in dem Psalm vor diesem Vers, den er hier zitiert. Gott kennt die Herzen. Und dann heißt es in Römer 8 davor, Gottes Geist säuft in uns und für uns. Wo ist die Liebe Gottes im Leid? Mittendrin. Weil Gott selbst da ist, mitten im Leid. Weil Gott mitleidet. Fehlende Liebe Gottes ist definitiv nicht die Begründung für Leid. Ich kenne die Begründung nicht, aber ich kann eine große Begründung, die wir uns manchmal selbst geben, ausschließen. Hätten wir das anders gemacht? Oder vielleicht ist Gott doch nicht so gut? Nein, wir wissen nicht warum. Aber mit fehlender Liebe Gottes hat es nichts zu tun. Paulus geht dann sogar einen Schritt weiter. Und doch, aber in all dem, all diesen Bedrohungen, all diesen Fragen, die Liebe Gottes in Zweifel ziehen, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Leid kann der Liebe Gottes nicht mehr gefährlich werden. Wir sind siegreich, so überwältigend siegreich. Warum? Durch Liebe. Das ist kein Entweder-Oder. Die Liebe ist im Leid und sie überwindet das Leid. Und Leid kann sie dann nicht kaputt machen, wenn sie objektiv ist, wenn sie mit Gott zu tun hat, mit Gottes Gefühlen und wenn sie so groß ist, wie groß Gott ist und nicht nur mit mir und meiner Welt. Ohnmacht und Sinnlosigkeit dürfen durch Trost und Hoffnung abgelöst werden. Und alles Leid wird mehr als überwunden, so übersetzt Luther. In allem Leid gibt es überwältigende Siege. Und das Beispiel dafür und der Beweis dafür ist die Auferstehung. Durch den Tod hindurch, durch ultimatives Leid hindurch, kommt neues Leben. Mehr Leben, als vorher da war. Leben, das unvergänglicher, unzerbrechlicher und beständiger ist als alles, was davor da war. Und wie das im Detail sich ausbuchstabiert, ist, glaube ich, manchmal ein Geheimnis, manchmal kann man es erraten, aber oft weiß ich es nicht. Aber wenn das passiert ist, wenn durch die Liebe Gottes Jesus auferstanden ist, durch den, der uns so sehr geliebt hat, werden wir dann auch das andere Leid, wird auch das überwunden werden. Und am Ende hat Leid eben nicht mehr die Fähigkeit, Liebe zu zerstören, Sinn und Hoffnung zu zerstören. Es tut weh, es ist schmerzhaft und es ist kein Zustand, dass man immer hoffnungsvoll ist. Aber Ohnmacht und Sinnlosigkeit haben nicht das letzte Wort, sondern Trost und Hoffnung. Weil Gott für uns ist und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Davor hat er 7 Bedrohungen aufgelöst, jetzt hat er 10 Dinge, die potenzielle Gefahren sind, aufgelöst. Und diese Zahlen 7 und 10 sind für uns okay, aber ein römischer Leser wusste, der meint damit alles Mögliche. Also das ist so, okay, man hätte unendlich lange Listen machen können. Es gibt einfach nichts, 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 was uns trennen kann. Nichts, gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, denn sie ist uns geschenkt. Sie ist nicht verdient und damit kann sie auch nicht wieder unverdient werden oder sein. Und all diese Bedrohungen, die hier genannt werden, auch die wären vielleicht für uns anders. Kann uns Krieg und Klimawandel von Gottes Liebe trennen? Inflation und wirtschaftlicher Abschwung? Offensichtliche Diktatoren oder irgendwelche geheimen Strippenzieher hinter irgendwelchen Machthabern? Pandemien? Was auch immer. Naturkatastrophen? Körperliche Leiden? Soziale Leiden? Tod, Leben, die Gegenwart, die Zukunft? Nichts, gar nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, denn sie ist für uns von Gott, von Jesus selbst geschenkt. Und wisst ihr, was spannend ist? In all den Bedrohungen und im ganzen Text bisher kam Sünde nicht einmal vor. Moralisches Fehlverhalten. Das, was ich als manchmal als erstes vorbringe, meine Fehler, meine Schwäche, wo ich Dinge falsch mache, dass die mich potenziell von Gottes Liebe trennen können. Weil wie kann Gott jemanden wie mich lieben? Dass ich manchmal anderen Leuten die Liebe Gottes abspreche. Wie kann Gott jemanden wie ihn lieben, der sowas tut, der sowas sagt, der sowas macht? Und darüber zu reden, wie wir leben, wie wir uns verhalten, wie wir andere Menschen behandeln, hat seinen Platz. Aber nicht, wenn wir über die Liebe Gottes reden. Und ob Gott uns wirklich liebt. Dann ist die Frage nach unserer Sünde so erledigt und so irrelevant, dass sie nicht mal mehr als Bedrohung aufgelistet wird. Das ist eine Nebenrolle. Das ist nichts mehr, nicht mal erwähnenswert. Sünde ist keine Gefahr. Sie kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Denn Gott ist für uns. Weil Gott es sein will. Sünde muss nicht mehr erwähnt werden und sollte deswegen auch nicht so präsent in unseren Gedanken sein. Gott hat es am Kreuz mit der Auferstehung erledigt. Und wir dürfen diese Flucht nach vorne machen. Was sollte Gott vorenthalten? Wer sollte anklagen? Wer kann verurteilen? Niemand. Weiter geht's. Nichts kann uns von seiner unendlichen Liebe trennen. Und Schlechtes im Leben ist kein Hinweis, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und im Leid ist Gottes Liebe gegenwärtig und wird das Leid auch ultimativ überwinden. Gott ist für uns. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und diese Zeilen, diese Verse, die laden uns ein, die laden dich ein, zu reagieren. So ist Gott. Das bedeutet es, dass Jesus gestorben ist. Und dass Jesus auferstanden ist. Und es erwartet eine Antwort, eine Reaktion. Vertrauen wir dem Auferstandenen? Glauben wir dem Auferstandenen? Sehen wir, dass Gott so ist? Und vielleicht bist du zum allerersten Mal mit dieser Frage konfrontiert, dass Auferstehung das bedeutet, dass Gott wirklich so sein könnte. Ich lade dich ein. Vertraust du dem Auferstandenen, dir diese Frage zu stellen? Lassen wir uns von Gott und von seiner Liebe wirklich beschenken? Oder versuchen wir immer noch, uns alles zu erarbeiten und zu verdienen? Und glauben wir, dass Gott wirklich so ist und wirklich so liebt? Nicht nur bei allen anderen, sondern bei dir. Dass Gott für dich ist und dass dich nichts von Gottes Liebe trennen kann. Das ist, was die Auferstehung bedeutet. Das legt Gott vor uns. Und es ist die Einladung, dem zu vertrauen, darauf zu reagieren und sich darüber zu freuen und darüber zu jubeln. Ostern ist nicht, weil wir uns danach fühlen. sondern weil Jesus auferstanden ist. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann wollen wir in Liedern reagieren. Jesus, danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass das ultimativ bedeutet, dass Gott für uns ist und auf unserer Seite. Und ich bete, dass dieser Gedanke tief in unsere Herzen sinkt. So oft fragen wir uns, wo bist du? Und die Antwort ist, auf deiner Seite. Hilf uns, dem zu glauben, dem zu vertrauen. Gott, so oft wollen wir uns Liebe verdienen und glauben, dass uns Dinge von deiner Liebe trennen können. Dass manches, was wir erleben, ein sicherer Beweis dafür ist, dass du gar nicht lieben kannst. Aber hilf uns zu sehen, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Und du in allem mit deiner Liebe gegenwärtig bist. Und deine Liebe alles ultimativ verwandeln und erneuern wird. Jesus, du bist auferstanden. Und deswegen gilt das alles. Und ich bete, dass wir so darüber staunen, dass unser Leben verändert. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!